33, also erstmal Moin Gemeinde. Moin. Es heißt im Psalm 33, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Kennen wir? Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Kennen wir? Hören wir öfter? Glauben wir nicht immer, vor allem wenn Gott kommt, aber nicht so schnell kommt, wie wir das gerne möchten. Wir haben in den Jahren 2009, 11, 13 und 14 von Gott jede Menge Zusagen erhalten. Ihr habt die übrigens auf den Zetteln da liegen und ich möchte, dass ihr diese Zettel mitnehmt, dass ihr sie in eure Bibeln legt und zwar immer da, wo eure aktuelle Bibellesung ist und euch das jeden Tag durch den Kopf und ins Herz gehen lasst. Stefan hat darüber gepredigt, wir sind ein Pflock zum Beispiel. Wir können die Not der Menschen erkennen und der Not begegnen. Wir können den Geist zum Fließen bringen. Gott wird auf unserer Treue und Liebe sein Reich bauen. Er will unser Vertrauen mehren. Er will uns Demut schenken, Demut lehren. Wir werden ein Wegweiser hin zur Quelle lebendigen Wassers sein. Es deckt sich mit dem, was heute auch nochmal an Bildern da war. Ja, wir sind ein Hinweisschild, manchmal ein bisschen schmutzig, aber die Pfeilspitze, ne, wo es hingeht, die erkennt man schon. Und aus uns sollen halt Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, und nun wird's schwierig. Ich habe von diesen Prophezeiungen für die Gemeinde erstmals gehört, echt, als Stefan darüber Anfang des Jahres gepredigt hat. Dachte, irgendwas ist vielleicht mit meiner Wahrnehmung nicht ganz in Ordnung. Stefan hat in der Predigt mal gesagt, er hatte selbst ein bisschen diese Zusagen aus dem Fokus verloren, aber ich dachte, ja, und ich habe das auch nie in den Predigten gehört, war mir fest überzeugt. Ihn gesagt, nein, Peter, nein. Also in den Jahren, es ist immer wieder gesagt worden und wer Ohren hatte zu hören, der konnte das auch hören. Jetzt kann ich zwar sagen, ich war im Wochenenddienst, ich war nur alle 14 Tage hier in der Gemeinde, ich habe das bestimmt gehört und nicht behalten. Aber das ging ja nicht nur mir so. Wenn wir uns bei diesen großen Sachen, die Gott uns verheißen hat, wir sind Hinweisschilder, wir sind ein Flock, da kann man sich dran festhalten. Wir sind Licht für die Stadt und über die Grenzen der Stadt hinaus. Das schien uns alles nicht besonders bewegt zu haben. Denn beim Kirchencafé nach dem Gottesdienst in Gemeindestunden war irgendwie nie Thema. Ne? Das hat Gott aber nicht davon abgehalten, weiterzureden. Unermüdlich. Wie ging es dann den Leuten, die die Verheißungen wirklich im Herzen und vor Ohren hatten? Moment, da war doch was. Gott hat weitergeredet, auch im Jahr 15, 16 und 17. Und weil Gott Gott ist und weil wir so menschlich sind, darum hat Gott sich eben weiter offenbart. Er hätte ja auch sagen können, Leute, ihr habt es damals nicht gehört, ihr tragt es nicht auf dem Herzen. Vergesst es. Nee, er hat weiter geredet. Und da erinnert mich unsere Gemeindegeschichte mit Gott, die Geschichte seit 2009, so ein bisschen an Gottes Geschichte mit Abraham, der damals noch Abram hieß. Gott hat nämlich Abraham wiederholt an manche Dinge erinnert, daran erinnert, welche große Dinge er mit Abraham vorhatte. Gott hatte ihm versprochen, ich will dich groß machen. Du sollst zu einer Nation werden und ein Segen sein. Ich will segnen, sagt Gott in 1. Mose 12 zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was für ein dickes Brett. Und darauf sollte Abraham losziehen. Und als er dann in dem Land ankam, in das er ziehen sollte, Kanaan, übrigens wusste Abraham nicht, wo es hingeht, aber er hat wohl irgendwie so einen inneren Kompass gehabt. Gott hat ihn genau dahin geführt und dann steht er in dem Land irgendwo auf einem hohen Hügel und Gott sagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Unglaublich. Für Abraham jedenfalls unglaublich. Denn Land ist ja schön und gut und Nachkommen auch, es brach eine Hungersnot aus und irgendwie ist eine Hungersnot nicht so der Hinweis darauf, dass dieses Land wirklich gut für mich ist und dass Gott es mir geben will. Also Abraham nahm seine ganzen Tiere und zog nach Ägypten. Unglaublich eben. Und da ziehe ich auch eine Parallele zu uns. Abraham, der Mann ohne Land und ohne Kinder. Wir, die Gemeinde ohne Kirche und ohne Geld. Große Versprechen, aber irgendwie doch so groß, dass wir denken, ey, kommen wir ja nie hin. Als wir 2009 und 2011 die ersten Prophezeiungen von Gott erhielten, wir sind der Pflock und so, was waren wir da? Wir waren Nutzer der Räume des Kongressparks. Da wurden wir geduldet und wir mussten auch ganz schön geduldig sein. Wir mussten es dulden, dass wir von heute auf morgen in einen anderen Raum geschoben wurden, weil die Ausstellung des Vogelvereins wichtiger war als wir. Ne? So, also ein Flock sein, mit Gott das Land erobern, den Geist zum Fließen bringen, das hat sich irgendwie nicht so ganz angefühlt, als würde Gott da im Hintergrund die Strippen ziehen. Schauen wir mal auf Abraham. Gott spricht ein zweites Mal zu ihm über das Land, das er einnehmen soll. Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, das will ich dir und deinen Nachkommen für ewig geben. Deine Nachkommen will ich machen, so zahlreich wie der Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub zählen kann, dann auch deine Nachkommen gezählt sind. Mach dich auf, durchwandere das Land seiner Länge und Breite nach, denn ich will es dir geben. Jo, Abraham macht sich auf und geht bis zu den Terebinden von Mamre, das bei Hebron liegt, und dort baute er dem Herrn einen Altar. Das war nicht das Land der Länge und der Breite nach durchziehen. Das waren 30 Kilometer Luftlinie. Und dann war Schluss. Ja? Das war einfach zu groß für Abraham. Und Gott sagt nicht, Abraham ist geschenkt, such mir einen anderen. Gott spricht weiter. Also die Versprechen Gottes, die spielten in Abrahams Leben offenbar nicht die größte Rolle. Der hatte ja auch ganz andere Sorgen. Sein Neffe Lot kam auf die dusselige Idee, sich in der Nähe von Sodom niederzulassen. Dann herrschte Krieg und im Rahmen der Auseinandersetzungen wurde Lot verschleppt. Also, das war Abrahams Ding. Selber eine Armee aufstellen, Bundesgenossen ins Boot holen und dann mit den Königen oder sagen wir Bürgermeistern von 4 Stadtstaaten, also König war ist so ein Begriff, da denken wir, ne? Nein, 30 Leute, eine Mauer drumherum, Stadt, König. So, ne? Er musste also gegen 4 Stadtkönige kämpfen, um den Lot da rauszuboxen. Schafft er auch. Da musste er wirklich, es ist jetzt interessant, ne? Zieh das Land von der Länge der Also er musste das ganze Land durchziehen, um irgendwo in der Nähe von Damaskus dann den Lot rauszuholen. Also Gott sorgt schon dafür, dass Abraham sich bewegt. Nach diesen Kämpfen lernt er jemanden kennen, der heißt Melchisedek. Das ist nicht irgendjemand, der ist auch König oder Bürgermeister, und zwar von Salem, später Jerusalem. König von Salem und Priester Gottes Höchsten. Ja, hast gut aufgepasst, beides. König von Salem und Gott, des Priester des Höchsten. Er war sogar ein Priester und Abraham gab ihm den 10. Teil von allem. Jetzt hätte man ja denken können, dieser Gott, der Abraham begegnet ist, immer mal wieder, den Abraham vorher, als er noch in Ur in Chaldea war, gar nicht kannte, da könnte Abraham jetzt ein paar Anleihen machen und sagen, hör mal, Melchisedek, erzähl mal was von diesem Gott. Wir kennen ja beide den gleichen. Auf die Idee kommt Abraham gar nicht. Abraham kabbelt sich verbal mit dem König von Sodom, der ihn unbedingt dafür belohnen will, dass er ihn gerettet hat. Und Abraham, ach nee, von dir will ich überhaupt nichts haben. Melchisedek, Priester des Höchsten, kein Thema mehr. Auch wir haben uns irgendwie unserem Alltagsgeschäft gewidmet, obwohl das reichlich trostlos war. Die Gemeinde schrumpfte, Menschen kamen zu uns, wurden unsere Geschwister und gingen wieder. Geschwister, die lange bei uns waren, gingen. Der Kongresspark, Banane Ende. Unser Container, unser Zufluchtsort, wenn im Kongresspark überhaupt nichts mehr ging, der musste abgerissen werden. Grauhorststraße, Löcher im Boden, keine Option. Und schließlich zogen wir hier ein. Weiterhin Gemeinde ohne Kirche und ohne Geld. Und Gott spricht trotzdem weiter. Es folgen weitere Prophezeiungen. Und zwar unglaublich, so unglaublich, dass sie für uns irgendwie kein Thema sind. 2015 und 16. Wir haben die Aufgabe, riesige Tore zu öffnen. Da ist ein Torflügel, ein Doppelflügel, ein Stück ist auf und da strömt Licht durch. Und wir stehen als Menschenmasse davor. Unsere Aufgabe ist nicht da möglichst schnell durch, sondern das Tor zu öffnen, damit das Licht in die Welt strahlt. Und der andere Torflügel, den kriegen wir gar nicht auf, der ist oben und unten verriegelt, die Riegel sind schwergängig und rostig. Aber wir sollen sie öffnen, wir sollen mehr werden. Dann sagt er, wir sind einer Rebe gleich, an der mehr und mehr Trauben wachsen. Wir sind geistlich gewachsen. Ja, und dann sollen wir über die Grenzen unserer Stadt hinaus wachsen. Ein Licht für die Menschen sein, sowohl für die, die Jesus nicht kennen, als auch für sein Volk, für seine Gemeinden in der Stadt. Jesus kommt wieder und wir sollen nicht schweigen, wir sollen es verkünden. Wir sind ein Leuchtturm, der sein Licht in die Stadt ausstrahlt. Wir haben sogar eine Schlüsselrolle in der Stadt. Und wann und wie, bitteschön? Das muss sich Abraham auch gefragt haben, als Gott sich ihm zum dritten Mal offenbarte. Nach diesen Dingen, ich lese jetzt meinen längeren Text, 1. Mose 15. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht, und zwar so. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn groß machen. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin. Und der Sohn meines Hauses, also sein oberster Knecht, der wird es erben. Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte weiter, hier, du hast mir doch keine Nachkommen gegeben. Also, der Sohn meines Hauses, der wird mich beerben. Und das Wort des Herrn geschah zu Abraham so. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der, der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte Abraham hinaus, es war dunkel. Gott war ihm im Zelt begegnet. Er führte ihn heraus und sprach, schau dir den Himmel an und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur, der Stadt in Chaldäa, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und Abraham sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich dieses Land in Besitz nehmen werde? Er hat es ja immerhin gerade in einer kämpferischen Handlung komplett durchzogen. Er wusste, wie groß das ist. Und da sprach Gott zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und Abraham brachte ihm alle diese Dinge. Und da muss Gott dem Abraham gar nicht mehr sagen, was er zu tun hat. Abraham weiß. Er zerteilte die Tiere in der Mitte und legte je einen Teil auf die eine und auf die andere Seite. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Turteltaube, Taube. Und die Raubvögel stießen auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Gott hatte sich ihm am Morgen offenbart, als er noch die Sterne sehen konnte, am frühen Morgen. Mittlerweile ging die Sonne wieder unter und Abraham war immer noch damit beschäftigt, die Raubtiere zu verscheuchen und auf Gott zu warten. Und beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und Gott sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in diesem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden den Leuten, denen es gehört, dienen. Man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst im gutem Alter begraben werden. und in der vierten Generation werden sie hierher zurückgehen, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, vom Strom Ägyptens bis zu dem großen Strom, dem Euphrat. Das Land der Keniter und Kenasiter und Kadmoniter und Hethiter und Perisiter und Rephaiter und Amariter und Kanaaniter und Girgashiter und Jebusiter. Manchmal, wenn Versprechen nicht mehr ausreichen, um uns bei der Stange zu halten, dann braucht es ein deutliches Zeichen. Nach diesem Ereignis hat Abraham das mit dem Land nie mehr angezweifelt. Was hatte Gott gemacht? Er war Abraham auf menschlicher, sehr menschlicher, zwischenmenschlicher Ebene begegnet und erklärte: Lass uns einen Vertrag schließen. Abraham fragte: Ja, wie soll ich erkennen, dass ich dieses Land einnehmen werde? Und Gott sagt: Wir machen einen Vertrag. Wie komme ich dazu, dass es ein Vertrag ist? Und am Ende des Textes heißt es, dass Gott mit ihm einen Bund schloss. Und Bund ist ein anderes Wort für Vertrag. Gegenstand des Vertrages war Gottes Zusicherung, dass Abraham das Land bekommt. Gottes Teil. Zum Vertrag gehören ja immer zwei, das wisst ihr von jedem Mietvertrag, ne? Und auf der anderen Seite Abraham, der Gott vertrauen sollte. Man kennt solche Vertragsschlüsse auch aus dem alten Ägypten. War ja nun fast um die Ecke, Kanaan, Ägypten. Wenn da zwei Geschäftsleute oder zwei Partner einen Vertrag schließen wollten, dann sagten sie: Lass uns einen Esel schlachten. Dann hauten sie den Esel in zwei Stücke und gingen durch die Schlachtreihe und schworen damit, wenn sie gegen eine Klausel des Vertrages verstoßen, dann wollen sie so enden wie der Kadaver. Lasst uns einen Esel schlachten. Ihr versteht also, als Gott sagt: Hol diese Tiere und zerlege sie in Hälften. Da wusste Abraham, Gott macht einen Vertrag. Und Abraham, der hat es da auch recht eilig, machte sie sofort dran, denn der wollte Sicherheit. Wenn wir Gottes Prophezeiungen sollen uns vorüberziehen lassen, die in den Jahren kommen, wir dachten manchmal sicher auch schon wieder ein Versprechen. Ne? Aber wie soll das sein? Wo ist das Zeichen von Gott? Es braucht da so etwas mehr. So ein kleines Licht am Horizont. Irgendwas, was uns zeigt, das haben wir uns nicht selber ausgedacht. Es kommt von Gott und er steht dazu. Also Gott kam. Er hat jetzt mit uns keinen Vertrag abgeschlossen. Er zeigte es anders. Für mich war ein Markstein, dass als wir uns im letzten Jahr bei Pro Christ beteiligt haben, eine der kleinsten Gemeinden und Veranstalter, die Gemeinde ohne Kirche, ja, wir wollten dienen, wir haben uns nicht aufgedrängt, einige von uns haben mitgemacht, nicht alle, einige von den kleinen wenigen. Welches Zeichen setzte Gott da? Er überträgt unserem Pastor die geistliche Leitung. Das ist eine Bestätigung. Gott hat mit uns in unserer Stadt etwas vor. Stefan hat sich nicht vorgedrängt und sich das ausgesucht. Ein weiteres Zeichen gefällig: Vor 14 Tagen hatten wir hier einen Erweckungsgottesdienst mit Geschwistern aus 5 Gemeinden. Der Saal war rammelvoll. Und mit dem ersten Lied fingen wir an, in Zungen zu singen und haben Gott gepriesen und verherrlicht. Unser Lobpreis ist eine Kraft in dieser Stadt. Und Gott bewegt durch uns kleine Schar etwas. Wir sollten uns darauf wirklich nichts einbilden, aber unsere Herzen dafür öffnen, dass Gott was tut. Das, was auf diesem Zettel steht, zusammengefasst, ich habe das anwenderfreundlich auf eine Seite kopiert, dass es auch gut in die Bibel passt. Lest das immer wieder. Lest es. Betet und guckt, wie Gott uns verändert. Er hat Großes mit dieser Stadt vor, mit uns, mit dieser kleinen Gemeinde und durch diese kleine Gemeinde und in dieser kleinen Gemeinde. Amen. Amen.